Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 73. Letzte Folge haben wir es vergessen. Pip, warum ist die 73 besser als die 72?
Also ich finde die 72 besser, aber die 73 ist die Lieblingszahl von Sheldon Cooper aus der Serie Big Bang Theory. Und zwar weil, in der 73. Folge erklärt er, die 73 ist die 21. Primzahl. Also Primzahlen sind Zahlen, die nur durch sich selbst und eins teilbar sind. Und die Spiegelzahl, die 37, ist die 12. Primzahl. Und deren Spiegelzahl wiederum, die 21, also 12 umgekehrt 21, ist das Produkt der Multiplikation aus 7 und 3. Wenn man die 73 binär ausdrückt, also mit Nullen und Einsen, ist es die 1001001, also ein Zahlenpalindrom, kann man von hinten wie von vorne lesen. Und der Morsecode, der lang, lang, kurz, 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 lang, lang ist, ist ebenfalls spiegel- und punktsymmetrisch. Also sieht von hinten aus wie von hinten vorne und kann akustisch auch so wahrgenommen werden. Und deswegen ist 73 angeblich die bessere Zahl. Ich mag 72 trotzdem lieber. Also ich würde austicken, wenn ein Autoradio auf 73 gestellt ist zum Beispiel. Oder ein Fernseher. Unter anderem, weil es eine Primzahl ist.
Würdest du auch lieber in einer Wohnung wohnen oder in einem Haus, in dem die Zahl 72 steht?
Ja, ja. Also Zweierpotenzen sind generell gut, finde ich. Ah, übrigens, wo wir das gerade sagen, wir sprechen später über einen Mathematiker, und zwar James Simmons. Der ist ein Mathematiker, der die Finanzmärkte ordentlich bewegt hat mit einer geheimen Zutat, die wir später noch erklären.
Dann sprechen
worüber wir noch, reden wir noch so? Entschuldigung.
UiPath, Affirm, Elastic und eine Spende an die Grünen, die größte Spende ever.
Kofler und Thelen kochen schon wieder bestimmt oder zählen ihr Geld, ob sie direkt hinterher spenden können.
Und Reddit am Ende.
Die machen ein IPO, ne?
Die scheinen nächstes Jahr ein IPO zu machen, nachdem sie jetzt gelernt haben, wie man die Börse ein bisschen bewegen kann. Wenn du spendest, wie viel Prozent deines Reichtums spendest du pro Jahr? Hast du so eine Zahl?
Das ist schwer zu
oder deines Jahresumsatzes?
Umsatz ist ja schwer, weil sagen wir, es gibt ja Modelle, wo du nur wenig Gewinn am Umsatz machst. Das heißt, sagen wir, wenn du 50% des Umsatzes spendest, dann kannst du im Zweifel Minus machen. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob du liquides Vermögen nimmst. Und das schwankt bei mir sehr außerdem. Und ich bin noch gar nicht lange in der Lage, mir darüber viel Gedanken zu machen. Außerdem. Aber okay, sagen, langfristig möchte ich einen festen Prozentsatz sicherlich spenden. Der wird wahrscheinlich noch einstellig sein. Vielleicht ein Prozentsatz des Zuwachses. Oder gewisse Typen von Einnahmen auch. Zum Beispiel die Werbung aus dem Podcast oder so. Genau, wieso fragst du?
Ja, weil wir später zu einer Spende kommen und ich habe dann überlegt, ob das jetzt viel oder wenig ist.
Ich ahne es, ja.
Für die Person. Und wir sehen ja auch immer, also es gibt ja auch immer so News von Amazon oder wer auch immer spendet. Mhm. Und dann immer, wenn man es halt auf die Nachkommastelle oder Prozentzahl so runterrechnet, denkt man, ist es im ersten Blick immer so, ja, okay, für die Person ist es ja recht wenig.
Finde ich gut. Und du selbst, wenn du schon fragst?
Ja, ich auch zu wenig. Vielleicht ermöglicht mir der Podcast irgendwann mehr zu spenden.
Na dann, dann arbeiten wir doch daran.
In diesem Sinne erstmal der Sponsor. Diese Folge wird präsentiert von unserem Werbepartner Stackfield. Stackfield ist eine All-in-One-Kollaborationsplattform aus Deutschland und kombiniert alle Funktionen, die man als Team braucht. Also vom Team-Chat, Aufgaben, Videokonferenz, Terminverwaltung, das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, also so ein bisschen von allem, was andere Software wie ein Asana, wie ein Slack, wie ein Google Docs und so kann, in einem. Die machen das seit über 10 Jahren, sind am deutschen Markt, haben vor allem Kunden wie Banken, Kanzleien, Behörden. Ich habe mich diese Woche mit einer Steuerberatungsgesellschaft unterhalten. Die haben 10.000 Leute und haben das vor allem nach Corona oder am Anfang von Corona ausgerollt und arbeiten da jetzt mehr und mehr. Erst nur als Chat-Tool und jetzt wirklich als Product-Management-Tool. Das Ganze ist in Deutschland, Daten liegen in Deutschland. Datenschutz ist ein großes USP und falls ihr es testen wollt, 14 Tage kostenlos, danach mit dem Gutscheincode DG20, 20% aufs erste Vertragsjahr und mehr Infos findet ihr in unseren Shownotes und unter stackfield.com/Doppelgänger. Die Woche starten wir mit UiPath. Dort wurden wir auf Discord gefragt, ob wir uns UiPath mal angucken könnten. Vor allem ARK Invest, der Cathie Wood Fonds, scheint da kräftig nachzukaufen. Und ja, wir wurden gefragt, ob wir da ein ähnliches Potenzial sehen.
Die laden sich richtig voll über die Zeit mit UiPath-Achsen.
Wie glaubst du das?
Ich glaube, Cathie Wood hat da mal gesagt, das wäre ein Markt, der 30 mal so groß ist wie Amazon oder so. Ich müsste jetzt in meine Notizen vom ersten Mal, wo wir das behandelt. Also ich habe das Thema schon mal bei Ohne Aktien wird schwer behandelt und wir hatten es auch schon mal in einer der Folgen. Das findet man, wenn man sucht. Auf jeden Fall, Cathie Wood schätzt diesen Markt als unheimlich groß ein. Also UiPath macht Robots, und zwar Robots, die wiederkehrende Tätigkeiten von Menschen, die hauptsächlich im Büro arbeiten, erleichtern. Also genau, einfach gesagt, bitte?
Eigentlich eher Bots als Robots, oder? Also das halt Prozesse. Bots
ist doch nur eine Kurzform von Robots, oder?
Ja, aber bei Robots denke ich an Roboter und an irgendwelche Maschinen, die Elon Musk am liebsten jetzt bauen würde. Sondern was UiPath macht, ist ja Software, die Prozesse vereinfacht.
Das sind Skripte, genau. Also Skripte, die den Nutzer beobachten bei dem, was er oder sie tut, in den täglichen Routinen. Und die genau diese Routinen versuchen die Skripte zu erlernen über Beobachtung und Machine Learning und dann mehr und mehr selbst zu übernehmen oder Vorschläge zu machen, wie man das automatisieren könnte. Und irgendwie in Versicherungen, Gesundheitswesen, Finanzen, in Behörden sicherlich könnten damit leicht, oder was heißt leicht, aber könnten wahrscheinlich repetitive Tasks, die Menschen machen, die wie Roboter wiederum arbeiten, erleichtert werden. So, die verkauft wird immer die Vision sozusagen nicht, da werden Menschen wegrationalisiert, sondern Menschen können sich den besseren Arbeiten widmen. Also das, ich habe mir die Investorenpräsentation angeschaut. Da ist ein lustiger Case, da steht, ich verwechsel jetzt bestimmte Zahlen, aber irgendwie, dass man mit in der Versicherung oder so mit 4 Mitarbeitern 1600 Cases behandelt. Und man könnte aber, und die Rechnung ist dann eben nicht, diese 1600 Cases könnte man auch mit einem Mitarbeiter machen, sondern man könnte natürlich mit den gleichen 4 Mitarbeitern und den ganzen Bots dann stattdessen auch 9000 Cases machen oder so. Also die Story ist, mit den gleichen Menschen mehr machen, keine Menschen wegrationalisieren. Wenn nicht, hätte man ja auch einen gewissen Widerstand in der Unternehmung bestimmt. Genau, das ist die Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich teile, dass der Markt so groß ist, wie Cathie Wood ihn sieht, aber ich glaube, der ist relevant groß. Ich glaube, dass das jede Fortune 500 Firma früher oder später, also entweder so ein Produkt oder ein ähnliches anwenden wird. Man muss sagen, dass es natürlich Konkurrenzprodukte gibt. Ne? Also ich glaube, IBM arbeitet an was Ähnlichem, SAP versucht in die Richtung zu gehen. Vielleicht Workday oder ServiceNow. Das heißt, jeder große Enterprise-Software-Anbieter versucht natürlich selber AI-Logiken in die Abläufe und Produkte einzubauen. Genau, das ist so grob das Umfeld. Und das Spannende ist, die Zahlen, die machen heute Zahlen, ne? Also heute kommen die Zahlen raus. Aber ich glaube, after the bell, das heißt, wir kriegen sie erst in einer halben Stunde, korrekt?
Genau.
Ich schaue mal einmal, ich habe die natürlich im Schweiße meines Angesichts in das Sheet eingetragen. Unter doppelgänger.io/Sheet, SHEET, Siegfried Heinrich, Emil Theodor. Und es ist relativ schwer, aus den Zahlen irgendwas abzulesen. Und ich erkläre euch, warum. Letztes Mal hatten wir gesagt, also die sind vor einem Quartal oder so gerade erst an die Börse gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Und die haben ihren Verlust da sehr stark eingeschränkt von 500 auf 92 Millionen, waren kurzzeitig Cashflow positiv, hatten nochmal eine Runde auf 35 Millionen geraced, notieren heute übrigens niedriger als diese 35 Millionen und niedriger als der Börsengang, hatten ihre Werbung stark eingeschränkt oder runtergefahren, hatten im Oktober 2019 ihre Firma eigentlich restrukturiert, also 15% der Leute entlassen, inklusive neuer CFO, neuer Chief Revenue Officer und andere C-Level-Positionen. Genau, so haben sie sich, ich würde jetzt im Nachhinein behaupten, fit für den Börsengang gemacht. Hatten da einen, oder nicht nur einen, sondern vier gute Quartale abgeliefert. Sie hatten danach einmal das Q1 22 reported, das im Januar endet, Entschuldigung, im April endet. Und da hatten sie dann die Marketingausgaben auf einmal unheimlich wieder hochgefahren. Also man ist irgendwie in brutalen Wachstumsmodus gegangen von dem Cashflow-positiven 2021 für den Börsengang. Hat man seine Marketingausgaben vom Vorquartal zum letzten Quartal, also vorletzten, wenn man jetzt davon ausgeht, dass heute noch reported wird, verdoppelt. Also ist von 99 auf 205 Millionen gestiegen, Sales und Marketing. Research and Development, also die Softwareentwicklung hat sich vervierfacht und General Admin hat sich auch fast verdoppelt.
Warum das, macht man sowas?
Es könnte, also zwei Möglichkeiten. Entweder sind da unheimlich viele Optionen fällig geworden, also dass sozusagen gewestet wurde durch den Börsengang. Dass das
aber auf allen drei Positionen?
Ja, es kann schon sein, dass wenn die alle ESOPs hatten, dann, dass das fällig wird. Also dann würden diese Kosten heute mit den Earnings deutlich runtergehen nochmal. Oder es könnte sein, sie haben wieder mega aufgedreht. Man könnte sich, kann man schauen, ob ich das schnell hinbekomme, aber man könnte sich die Non-GAAP-Reconciliation anschauen. Also da wird dann die GAAP, in der, also die General Accounting, Accepted Accounting Principles der USA, die Buchhaltungsnorm, die beinhaltet immer solche Kompensationen durch Aktien, während die Firmen in ihrer Non-GAAP oder Non-GAAP Buchhaltung, die eben nicht berücksichtigen. Sekunde. Und tatsächlich ist zumindest der Cashflow aber fast gleich auf GAAP und Non-GAAP Basis. Sekunde. So wie ich gesagt habe. Die Stock-Based Compensations allein im Marketing waren 120 Millionen. Das heißt, von diesen 200 Millionen sind 120 nur Stock-Based. Im Research and Development sind es ebenfalls zwei Drittel, die Stock-Based Compensation sind. Im General und Admin, die sind ein bisschen risikoaverser, da ist es ein Drittel, bisschen mehr als ein Drittel oder fast die Hälfte der Kosten, die Stock-Based Compensation sind. Also deswegen gehen die Kosten extrem hoch und der Operating Loss ist größer als die Umsätze, weil man sozusagen nach US GAAP das verbuchen muss, die rausgegebenen Aktien als Kosten. So, das heißt, man würde jetzt damit rechnen, dass das dann ein Einmaleffekt war. Das heißt, die Kosten würden sich vermutlich wieder fast halbieren auf vielleicht 200.000 Total OPEX, Operating Expenses. Und das andere Problem ist aber das Revenue. Sozusagen, wir haben jetzt hauptsächlich über die Kostenseite gesprochen, dass die explodiert ist. Aber wie gesagt, das sind wahrscheinlich einmal Effekt durch einen Börsengang, durch Stock-Based Compensation. Das sind Mitarbeiteroptionen, die fällig werden. Und die Revenues wachsen, also im Vorquartal sind sie 65% noch gewachsen gegenüber dem Vorjahr. Das war eine Verlangsamung, weil die Quartale davor eher so 81, 75, 81, 87 Prozent Wachstum waren. Das geht jetzt runter im Vorquartal auf 65. In diesem Quartal werden wir sehen. Es würde fast vermuten, es geht unter 60% Wachstum runter. Und das wäre dann, uiuiui. Ich wollte sagen, das Wachstum wird sich wahrscheinlich weiter verlangsamen, würde ich vermuten. Und im Vergleich zum Vorquartal war das Q1, also das letzte Quartal, auch schon geschrumpft. Also zum Vorjahr ist es gestiegen, zum Vorquartal aber geschrumpft. Das heißt, es geht jetzt letztlich darum, ob die Umsätze über 186.000 liegen oder wieder deutlich über 187 Millionen oder wieder deutlich über 200 Millionen liegen. Im Vorquartal sind sie von 208 auf 186 Millionen gesunken. Dann ist es eigentlich was man nie möchte, es sei denn, man hat eine brutale Saisonalität, also dass das Q1 immer schwach ist. Das Q1 scheint immer etwas schwächer zu sein. Also vielleicht landet man wieder über 200. Wenn nicht, wäre das wahrscheinlich ein sehr negatives Signal. Wenn sie nur 200 erreichen, wären das nur noch 43% Wachstum und das wäre problematisch, zumal sie noch Obwohl der Cashflow wird ein bisschen besser werden vielleicht. Na, also die tangeln sich, im letzten Quartal war die Rule of 40 55%. Wichtig ist, dass sie über 40 bleiben. Also dass sie nicht mehr als 15% Wachstum verlieren oder die Cashflow, Free Cashflow Marge verbessern. Insgesamt ist es aber unheimlich schwer vorauszusagen, weil die Zahlen so verwurschtelt sind. Ich würde es vor allen Dingen an der Topline bewerten, also kann der Umsatz gesteigert werden. Das wiederum ist durch die Saisonalität so ein bisschen disruptiert. Wir werden es erfahren in 20 Minuten und dann gehen wir nochmal drüber und dann schaue ich mal, wie ich den Stock erwartet würde. UiPath ist eine der wenigen wirklich großen europäischen Unicorns oder Dekacorns. Inzwischen ist in Rumänien gestartet, von Daniel Dines gegründet. Wie gesagt, letzte Funding-Runde war, bevor sie ihr IPO gemacht haben, 35 Milliarden. Jetzt notieren sie, glaube ich, rund bei 31 Milliarden.
Ja, erste Finanzierungsrunde von Early Bird unter anderem. Also VC aus Berlin, die da genau, schon früh dabei waren.
Genau, die haben das sehr früh entdeckt, beziehungsweise sich sehr erfolgreich da reingequatscht, was immer sagen schwer ist, weil eigentlich die Gründer der Meinung waren, dass sie das Geld nicht brauchen. Jetzt sind sie natürlich in einem krassen Burn-Modus drin, wo sie viel Geld verbrennen. Wobei der Cashflow, wie gesagt, teilweise schon positiv war. Das Multiple mit 47, Sales Multiple 47, sagt, sie sind noch eine High-Growth-Company. Wenn das Wachstum jetzt unter 50% fällt, dann werden sie ein Problem bekommen. Und das erfahren wir nachher und dann schauen wir nochmal drauf, würde ich sagen.
Und am Wochenende schauen wir uns auch die Zahlen von Affirm an. Der Pay-Later-Anbieter, Buy-Now-Pay-Later-Anbieter wird am Donnerstag Zahlen zeigen. Glaubst du, die sind ja gesprungen nach dem großen Announcement, dass sie bei Amazon eingebaut sind? Wissen wir überhaupt, wie sie aktuell stehen? Und glaubst du, dass die jetzt mit Zahlen glänzen werden? Oder leiden die unter dem Discount von Palantir?
Du meinst Peloton.
Peloton.
Also, genau, die sollten, ich denke, sie werden signifikant im Wachstum verloren haben, weil Peloton deutlich langsamer wächst. Und zwischenzeitlich war Peloton wohl ein Viertel bis ein Drittel der Umsätze bei der Firma, also dass die Leute ihre Bikes in 4-5 Raten bezahlt haben. Das sollte man sehen. Und wenn der Amazon-Deal schon signifikant Umsatz bringt, dann ist es vor allen Dingen spannend, auf die Gross-Margin zu schauen. Also wie viel Gewinnmarge hat Affirm an den neuen zusätzlichen Umsätzen? Ich würde vermuten, dass die Umsätze noch nicht maßgeblich sind, obwohl Amazon natürlich ein Riesenpartner wäre. Wenn sie maßgeblich sind, dann wäre es total spannend zu schauen, wie sich die Rohmarge entwickelt hat. Also meine Unterstellung war ja, dass Amazon keine 5% seines Revenues aufgibt. Nach meinem Verständnis würde es auch gar nicht funktionieren für Amazon. Bloß um Affirm zu nutzen als Buy Now Pay Later Service. Wenn doch, machen sie das, glaube ich, nur sehr strategisch und sagen, wir leisten uns das mal ein paar Quartale, um die Affirm User abzuwerben und ihnen beizubringen, dass man auch bei Amazon mit Raten zahlen kann. Und dann würden sie es entweder schnell ersetzen oder die Raten, die Preise neu verhandeln mit der Firma. Ich würde nicht darauf wetten, ehrlich gesagt, weil es kann sein, dass Amazon jetzt die Topline, also den Umsatz, so stark hochfährt, wenn Amazon eben doch gut funktioniert. Dass es den Gross Profit deutlich bewegt, würde ich nicht glauben. Und wie gesagt, dass die fehlenden Peloton Earnings könnten schon ausschlaggebend sein. Deswegen super schwer voraussagen. Ich bin eher skeptisch, aber selber drauf wetten würde ich nicht.
Wie findest du denn überhaupt das Geschäftsmodell? Also bist du ein Fan von den Buy Now Pay Later Modellen?
Ich glaube eher, dass das so eine menschliche Schwäche ausnutzt, ehrlich gesagt, dass irgendwie seine Kaufkraft korrekt einzuschätzen. Also ich glaube prinzipiell, dass, also bis auf sehr einfach gesagt, bei Investitionsgütern wie Häusern oder Dingen, die man langfristig nutzt, da ist es meistens sinnvoll, die zu finanzieren. Bei Konsumgütern, also wenn du dir einen neuen Flatscreen kaufst oder eben ein Peloton-Bike, beim Peloton kann man jetzt noch sagen, das ist eine Investition in deine Gesundheit und das hat positive Effekte, die du zurückholst aus dem Gerät, aber ich glaube, bei Konsumgütern finde ich es eigentlich nicht gut, wenn man die auf Pump kauft. Und After Afterpay und Affirm sagen natürlich, das ist keine Credit, sondern eine Debit Economy dahinter. Also es ist eben nicht Kreditkarte und hohe Zinsen, sondern es ist, du zahlst das Gleiche nur später, aber es ist trotzdem ein Schuldverhältnis, was du eingehst. Und statt Zinsen gibt's halt versteckte Kosten, wenn du dann doch säumig wirst. Also wenn du deine dritte Rate nicht bezahlst, dann zahlst du zwar keine Zinsen dafür, aber eine sehr hohe Penalty oder so eine Strafe dafür, dass du nicht pünktlich bezahlt hast. Ich bin da eher skeptisch. Ich glaube durchaus, dass das die Conversion erhöht für die Shops. Also das als Shop ist immer schlau, das auszuprobieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis optisch einfach niedriger aussieht, oder es Leute, die sich das, die irgendwie so ein bisschen Paycheck to Paycheck leben, sich das sonst nicht leisten könnten, aber dadurch es erschwinglich wird, die gibt's schon, glaube ich. Also aus Shop-Sicht kann es Sinn machen, auch diese 5% dafür aufzugeben, um die Conversion zu erhöhen, weil dadurch deine Marketing-Effizienz steigt. Also wenn die Conversion steigt, verbessert sich auch deine Marketing-Effizienz, du kannst besser in den Kanälen Geld ausgeben, etc. etc. Das kann sinnvoll sein, beziehungsweise kann man das sehr gut testen. Für Konsumenten insgesamt, also den mündigen Bürgern würde man sowas natürlich immer gern zur Verfügung stellen, aber ich würde behaupten, nicht alle sind da 100% mündig.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also finde es auch, also diese werden ja jetzt alle irgendwie hoch bewertet. Klarna ist so das größte Unicorn Europas oder eins der Top 3. Square hat ja jetzt gerade die Jungs da gekauft in Australien, so. Jeder scheint darauf zu wetten. Apple baut es nach oder baut es selbst. Ja, ich sehe es aber auch skeptisch. Also.
Und ich meine, was wird passieren? Also die Leute zahlen halt aus ihrem Guthaben dann diese Rechnung ab über die Zeit. Dann hast du 3, 4, 5 Verträge gleichzeitig laufen, die du bedienen musst. Und am Ende werden sich die Leute im schlimmsten Fall wieder mit Kreditkarten das Geld holen, um das, also quasi einen Konsumentenkredit auf eine Kreditkarte holen, um ihre Buy Now Pay Later Schulden zu bezahlen. Und dann hast du eigentlich eine doppelte Belastung.
Ja, das also, wird mega spannend in Amerika in den kommenden Monaten. Wenn das Demi wegfällt und die Leute die Miete wieder zahlen müssen und. Und dann sind sie dann uploaded auf 10 Kreditkarten und 4 Buy Now Pay Later Services.
Also ich wollte jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber wenn man das ganz weit denkt und sehr fatalistisch darauf guckt, könnte sowas auch irgendwie schon fast die nächste Konsumentenkreditkrise. Also die Beträge sind nicht so riesig, das ist halt sind keine Autokredite, die kannst du glaube ich noch nicht so zahlen. Aber ich glaube, gut ist das nicht. Und Fakt ist, du kannst halt irgendwann nichts mehr kaufen, wenn du ziehst Konsum ja nur vor. Also es macht genau das, was Corona gemacht hat. Ne? Du ziehst Konsum 4, 5 Quartale vor, oder nicht Quartale, Monate vor, den du sonst erst hättest später machen oder gar nicht machen können. So, und dann konsumierst du früh, aber du trägst ja dann diese Zahlungsreihen vor dir her und du kannst dann in den nächsten Monaten eben nicht mehr dafür einkaufen gehen, weil du musst die ja bedienen. Jetzt ist die Frage, wie lange man der Illusion unterliegen kann, dass man das längere Zeit so machen kann, weil eigentlich ist es ja ein Einmaleffekt. Also du kannst dein Zukunft, ist ja wie ein Payday-Loan. Du ziehst deinen zukünftigen Paycheck ein paar Tage vor damit und rollierend kommst du so in, kannst du Konsum vorziehen als Konsument oder als Individuum. Und auf Dauer geht das eben dann nicht. Und das heißt, eigentlich ist das auch so eine Art Adrenalin, was du einmal in den E-Commerce-Motor reinschießt. So, allen geht's kurz besser. Die Konsumenten können mehr kaufen, den Shops verkaufen mehr, die Conversion Rates steigen, die CPCs in den Ad Networks steigen, alle sind auf Drogen. Und dann kommt irgendwann der Kater, nämlich, dass alle kein Geld mehr haben, alle alte Rechnungen nachbezahlen müssen, dass die Conversion Rates sinken, die Ad-Preise sinken. Das könnte durchaus sein.
Was glaubst du, wie groß der Anteil von Leuten, die das machen, um dann das Geld in Trading-App oder in irgendwelche Krypto oder sowas zu setzen? Also man könnte ja denken, man zahlt die Sachen in Raten ab und das Geld, das Gehalt, was man nimmt, würde man dann in irgendwelche Anlagesachen stecken.
Du meinst Buy Now Pay Later und dann Aktien dafür kaufen oder Krypto?
Ja, nee, also so, du kaufst das Peloton, du könntest es dir leisten, aber du hast dich entschieden, für das Geld lieber die Aktie zu kaufen und dann das Bike Buy Now Pay Later. deinen Konsum reduzierst du so, damit du das Größte deines Gehaltes in Aktien und Krypto stecken könntest. Funktioniert immer super, aber wenn du, also immer dann super, wenn alles grün ist. Aber wenn es halt einmal rot ist, ist halt alles rot.
Ja, das ist schon eine Gefahr. Also, dass Leute quasi Bargeld lieber, also Bargeld nicht für Konsum ausgeben, sondern investieren und Schulden machen, um zu konsumieren dann.
Genau. Da würde ich gerne.
Wie gesagt, es funktioniert sehr gut, wenn alles hochgeht. Dann kannst du irgendwann also solange alles hochgeht, kannst du umsonst konsumieren nach der Logik. Aber sagen, gutes kaufmännisches Vorgehen ist es eigentlich nicht, dein Konsum auf Pump zu machen. Machen das die
Superreichen nicht auch so? Also leid nicht.
Doch, doch. Genau, die leihen sich gegen das Guthaben und finanzieren den Konsum aus Schulden. Da erscheint es aber wiederum sehr, sehr sinnvoll, sozusagen, weil du die Hälfte vom Staat dazu bekommst. Je nachdem, was dein Steuersatz ist, wo du lebst, aber da wird dein Konsum theoretisch, also staatlich mitfinanziert. Wobei die Konsumneigung ja eh so niedrig ist, dass fast egal ist, aber.
Wir wurden vor ein paar Wochen gefragt, ob wir uns mal Elastic angucken könnten. Elastic ist ein Unternehmen, das unter anderem Elasticsearch anbietet oder dafür hauptsächlich bekannt ist. Es ist an der Börse und die haben es immer so ein bisschen verschoben. Hast du Elasticsearch irgendwo mal genutzt und hast du mal überlegt, die Aktie zu kaufen?
Ja, die Aktie zu kaufen habe ich vor ungefähr 20 Minuten überlegt. Jetzt schon ein bisschen länger her. Als ich mir angeschaut habe, fand ich es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Okay, dann machen wir jetzt einmal kurz einen Disclaimer.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io/disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Du fandest den nicht so schlecht?
Ja, ich erkläre gleich warum, aber ich finde, die haben nur ein 23er Sales Multiple, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das finde ich relativ günstig. Ich weiß nicht, ob das der EU-Malus ist oder weil es ein bisschen antike Technologie ist. Also Elasticsearch gibt's, ich würde tippen, seit 20 Jahren. Hast du eine bessere Info? Das ist mein Gefühl. Also ich weiß, dass ich als ich meine Karriere begonnen habe, das ist
noch keine 20 Jahre her.
Das ist noch nicht mal 20 Jahre her, aber da gab es Elasticsearch schon eine ganze Weile. Und Elasticsearch ist eine Enterprise Search. Also sozusagen, wenn du deine eigene Datensysteme oder zum Beispiel deinen Online-Shop oder deine Kleinanzeigenplattform durchsuchen lassen willst und sagen die Suchtechnologie, also das macht man ja nicht mit einer Volltextsuche, sondern man muss nach Relevanz, irgendwie Neuigkeit, was weiß ich, was da für Kriterien gibt, suchen und kann sich das so selber zusammenbauen, oder kann die parametrisieren die Suche und dazu braucht man aber trotzdem eine Suchtechnologie und sowas ist Elasticsearch. Die Konkurrenten irgendwie moderner würde man vielleicht Algolia nehmen oder ein bisschen sozusagen antiker wieder wäre Apache Lucene und Solar Index. Google Cloud Search gibt's, AWS hat einen eigenen eigene Search Technologie, Azure hat eine eigene Search Technologie. Das wäre so das Cluster. Aber ich glaube, die Hälfte der Fortune 500 nutzen Elastic. So, und ich sehe das viel als Suchsystem in E-Commerce-Shops mit Magento zum Beispiel. Also ist durchaus verbreitet, aber auch relativ alt schon.
Genau, was die haben machen? Angefangen, als du angefangen hast. So.
Ja, hast du das Datum?
Ja, ich weiß, dass der Gründer, über den wir gleich nochmal sprechen werden,
War das nicht sogar Open Source oder so ganz am Anfang?
Ja, der hatte eine Open Source Firma und die hat er 2009 verkauft und dann hat er noch 2 Jahre als CEO in so einem Unternehmen gearbeitet und hat dann Elastic gegründet. Und aus Elastic ist ja, wie gesagt, Elasticsearch. Es gibt auch noch andere Produkte, so das zweitgrößte ist wahrscheinlich Kibana.
Kibana, das ist der berühmte X-Stack. Also das kannst du nutzen, um zum Beispiel Serveraktivitäten zu monitoren oder Logs. Also du nutzt den sogenannten Logstash, um Logfiles zu analysieren. Dann nutzt du Elasticsearch als Storage für die Daten und Storage und Suchtechnologie. Und mit Kibana kannst du es visualisieren. Also ganz stark vereinfacht sowas wie ein Tableau auf deinen eigenen Logfiles kannst du mit dem Elk-Stack bauen. Das ist relativ gängig. Und dann die drei Geschäftsbereiche sind Enterprise Search, Observability, das ist zum Beispiel dann dieser Elk-Stack. Und Security machen sie viel. Sie kaufen sich fast jedes Quartal eine Security Company dazu. Endgame haben sie gekauft, CMD haben sie gekauft, der Command, und noch 2, 3 andere. Also sie wollen irgendwie in diesen Enterprise Cloud Security Markt, also so weit, im weitesten Sinne auch CrowdStrike, Sentinel, Falcon Markt mit rein. Kann man noch nicht, sie weisen das noch nicht getrennt aus, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber das scheint sozusagen, wo sie scheint die Zukunft für das Geschäftsmodell zu sein oder wo sie weiteres Wachstum sehen, nach meinem Verständnis.
Und du sagst, sind wegen Europa schlecht bewertet oder noch nicht so bewertet, wie sie sein sollten und du glaubst, sie wachsen noch gut weiter?
Ja, also wenn man das so mit US-Software-Multiples oder SaaS-Multiples vergleicht, auf jeden Fall. Auch das ist in der Tabelle im Sheet drin, unter dem Reiter ESTC, Emil Siegfried oder Samuel Theodor Charlie ist die das Kürzel, der Bloomberg-Ticker. Und die wachsen, also die haben, das Schöne ist, im Gegenteil zu UiPath haben sie ihr, du siehst das, ne?
Ja.
Sehr gut. Da ist jetzt das letzte Quartal schon aktuell. Die haben, glaube ich, vor zwei oder vier Wochen reported. Also da kommen nicht die Zahlen heute, sondern die sind schon ein bisschen älter. Die haben ihr Wachstum von 44 auf fast 50% beschleunigt. Beschleunigtes Wachstum, weißt du, immer gut. Sagen die Multiples dürfen steigen. Die Gross Margin hat sich verbessert über die Zeit. Von ursprünglich 70 vor 2 Jahren auf inzwischen 74%. Der Operating Loss wird relativ gleich gehalten, aber also sie haben einen Überraschungsgewinn gemacht letztes Quartal oder einen positiven Cashflow generiert von 14 Millionen. Cashflow-Marge ist damit 7%, also 7% Cash bleibt übrig bei 193 Millionen Umsatz plus eben diese 50% Wachstum. Damit ist die Rule of 40 50 plus 7. Also 57, sehr gut. Und wenn du mit 50% wächst und eine Rule of 40 von 57 hast, dann würdest du sozusagen, wenn das eine bisschen coolere Technologie wäre und du in den USA wärst, würde ich behaupten, also sie sind in, ich glaube Rotterdam, ist es Rotterdam oder Amsterdam? Auf jeden Fall, also in Dutch Niederlande und in Mountain View beheimatet, aber eigentlich kommen sie aus den Niederlanden. Und ich würde sagen, das verdient mehr als ein 23er Sales Multiple eigentlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie weiter so wachsen, also wenn sie bei den 50% bleiben, dann könnte der Kurs, ich muss mal sehen, wie der reagiert hat, aber könnte man da vermuten, der könnte auch besser laufen. Year to date haben sie, also Tiefpunkt war im Mai um die 100, inzwischen sind sie bei $170 wieder. Das entspricht 16 Milliarden Bewertung. Ich würde sagen, da ist auch mehr drin, ehrlich gesagt. Also ist jetzt wieder kein Ten-Bagger oder so. Aber bei 50% Wachstum und sagen deutlich über der Rule of 40 finde ich 23 mal Sales günstig bewertet. Was cool wäre, wenn sie, also die Net Expansion Rate, das ist so, wenn so wie sie es schreiben, klingt es, als wäre es nicht die DBNER, sondern die NRR, also inklusive Kündigung, ist immer um die 130, wobei sie bis vor 2 Quartalen war sie leicht über, oder also haben sie mehr über 130 gesagt, jetzt sagen sie ist knapp unter 130, aber so oder so ist es gut. Was jetzt spannend wäre, ist, wenn Elasticsearch in irgendein Modell reinkommt, was Usage-Based ist. Das ist nach meinem Verständnis nicht, sondern die haben so Self-Managed Licenses, und Subscription SaaS Business und Professional Services, wo sie selber Dienstleister sind. Und ich glaube, Usage-Based, nach meinem Verständnis war das nicht so, zumindest als ich das letzte Mal irgendwie damit in Berührung kam. Das wäre vielleicht noch ganz cool, dass man sagt, weil ich meine, also wenn du davon ausgehst, dass die Shops, die das anwenden oder die Plattformen, dass die intern suchen dieser Plattformen, und du nutzt es ja nicht nur für die internen Suchen, sondern du kannst zum Beispiel auch nutzen für die Ausgabe der Kategorieseite oder von Tag-Seiten oder Filterseiten. Also bei Booking, wenn du nach Hotel Amsterdam suchst, dann kannst du diese Ergebnisseite, die dann eben filterbar ist und nach Relevanz geordnet, auch das kannst du irgendwie mit Elasticsearch dahinter bauen. Genau, also dann würdest du halt von dem Umsatz oder von dem Impression-Wachstum der Kunden profitieren, das wäre ganz cool. Das ist nach meinem Verständnis nicht so. Und deswegen war ich auch überrascht, dass sie relativ viel für Marketing ausgeben. Also die Magic Number ist mit zwischen 0,75 und 1,15 eigentlich ganz gut. Die muss vor allen Dingen über 0,75 sein oder über 0,7 sein, das ist immer gut. Also das Marketing ist effizient, aber ich hätte nicht erwartet, dass die im Jahr noch über 200 Millionen für Marketing ausgeben, weil eigentlich, ich meine, jeder Entwickler kennt Elasticsearch, oder? Du musst da nicht bequatscht werden oder irgendwie den Ex, der kennst du von Konferenzen vielleicht oder so. Deswegen wundert mich, dass die da nochmal 200 Millionen an Marketing raufkloppen, um was zu promoten, was eigentlich jeder kennen sollte, dachte ich. Aber vielleicht müssen sie auch noch erklären, irgendwie, wie sich die Marke verändert oder dass diese Security-Komponente wichtiger wird oder die Monitoring-Komponente. Weiß jetzt nicht, worin genau das Marketing Budget steckt. Aber fand ich verwunderlich. Ich hätte es eher für so ein Produkt gehalten wie Cloudflare, wo du eigentlich fast alle mit dem günstigen Einstiegsprodukt umsonst bekommst, vielleicht sogar, oder mit einer Open-Source-Variante und dann nur ab einem gewissen Volumen oder so bezahlst. Aber scheint nicht so zu sein.
Ich schaue mir gerade die Aktie an und man sieht so, also vor Corona haben sie sich nicht wirklich bewegt, also ein bisschen, und dann ging es relativ gut nach oben und dann im Februar jetzt diesen Jahres bis Mai war es wiederum nicht so gut. Kannst du das irgendwie aus den Zahlen sehen, was da vielleicht der Grund war?
Also das Q3, was auch, die haben auch, also alle, über die wir jetzt in den letzten Wochen reden, haben die das abweichende Geschäftsjahr. Das heißt, das Q3 war das eigentliche Q4. Nee, Sekunde. Ja. Das Finanzjahr endet im April. Das heißt, das Q3 ist das Q4. Genau. Da ist das Wachstum zurückgegangen. Das heißt, da hätte ich jetzt mit dem Einbruch gerechnet. Sekunde, ich schaue mal auf den Chart. Wann hast du gesagt, ist der Einbruch?
So im Februar, Mitte Februar.
Genau, es gibt einen tatsächlich im Q4, da im November. Und dann nochmal im Februar. Woher kommt der? Sekunde. Da wären die Zahlen dann eigentlich okay aus. Ach so, da ist der Cashflow wieder zurück. Also sie hatten vorher positiven Cashflow gemacht und in dem Quartal ist die Profitabilität wieder draufgegangen und dadurch ist die Rule of 40 von über 50 auf knapp über 40 nur noch gefallen. Das könnte sein, dass sie dann vielleicht den Outlook auch angepasst haben, weil sie im ersten ein bisschen erschrocken waren. Das hat sich aber gebessert seitdem. Ja. Ich finde, im Moment sind sie leicht unterbewertet und das sieht man ja eher selten. Deswegen heißt es wahrscheinlich, dass ich irgendwas nicht sehe, was jeder weiß. Oder was der Markt zumindest anders sieht oder weiß. Vielleicht ist es aber auch nur der EU-Malus, weil sie keine coole Tech-Company sind oder so.
Und hättest du erwartet, dass der CEO, ein Holländer, jetzt 1,25 Millionen an die Grünen spendet?
Nee, das hätte, glaube ich, niemand erwartet. Steven Schuermann heißt er, glaube ich. Da wurde heute bekannt, hat, ich glaube, entweder Abgeordnetenwatch oder Lobby Control getwittert, dass der und noch ein Immobilienunternehmer, also der Immobilienunternehmer hat eine Viertelmillion gespendet und der Steven Schuermann, Ex-CEO, glaube ich, ne, hat vor 2 Jahren hingelegt, glaube ich, genau. Oder vor 3 Jahren. Der hat 1,25 Millionen an die Deutsche Grüne Partei gespendet.
Was meinst du, mehr oder weniger als 1% seines Reichtums?
Ich weiß, dass er auf 1,5 Millionen, ich habe das tatsächlich auch angeschaut, ich dachte, so verrückt, dass wahrscheinlich ein Furz für ihn ist. Es ist etwas mehr als 0,1%, glaube ich. Also er hat 1,5 Milliarden, glaube ich, ne?
Ja.
Das heißt, er hat weniger als 1 Promille gespendet. Aber für die Grünen ist das die höchste Individualspende, ich glaube, für alle Parteien sogar. Also ich glaube, die 1 Million davor waren schon die größte Individualspende. Jetzt ist es das ganz sicher. Ich sehe Parteispenden auch für die Grünen relativ kritisch. Man muss dazu sagen, also der hat relativ früh nach seinem Exit geäußert, dass ihm Geld so relativ wenig bedeutet und dass er das irgendwie alles in wohltätige Zwecke investieren will und beschäftigt sich relativ viel damit, wie man das am besten macht. Der hat auch den Grünen in Niederlanden und der Tierschutzpartei relevant Geld gespendet? Entschuldigung, wolltest du das erzählen?
Ja, wir haben den gleichen Wikipedia-Artikel gelesen.
Genau. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, wer da war. Ich habe noch nie von dem gehört, um ehrlich zu sein. Dann war das Logische bei Wikipedia anzufangen. Genau, also dass der viel Geld sozusagen unter die Leute bringt und dass er anscheinend Klimapolitik als einen der wichtigeren Punkte sieht, ist offensichtlich. Die Frage ist, warum nicht in anderen Ländern? Also wenn du das Klimaproblem lösen willst, dann müsstest du eigentlich die Zünglein an allen Wagen verändern. Und innerhalb von Europa kann man das sowieso begründen. Und man muss dazu sagen, von außerhalb Europas wäre es kompliziert. Dann dürfte die Partei die Spende, glaube ich, nicht nur unter Auflagen annehmen. Ich glaube, das ist verboten. Aber innerhalb der EU darfst du Spenden von EU-Bürgern annehmen, soweit ich weiß. Sonst hätten ja auch andere Ausländer, die regelmäßig oder die im Ausland sich aufhalten oder ansässig sind, Probleme. Genau, also ich glaube, es erscheint sinnvoll, dass du die Politik in mehreren Ländern beeinflusst in eine Richtung.
Ich glaube auch, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und was ich auch gut fand, war das Interview im Handelsblatt. Da wurde die haben das Ding irgendwie sofort geschnitten und er hat da noch ein Interview gegeben. Er hätte sich auch die ganzen anderen Programme der anderen Parteien angeguckt und glaubt halt, dass die Grünen die einzigen sind, die wirklich auch umdenken und Sachen verändern. So, das fand ich schon, also es war jetzt er hat sich mehr damit auseinandergesetzt als jemand, der einfach sagt so, okay, ich investiere jetzt in alle grünen Parteien. Er hat wohl auch mit Baerbock einen Zoom-Call gehabt oder einen Videocall. Ist eine Überraschung. Glaubst du, das kommen jetzt noch mehr so kurzfristig um die Ecke? Weil das Geld wird ja genutzt für den Wahlkampf jetzt.
Genau, das wird schwer, das noch durchzublasen, das Geld in der Zeit. Ich weiß nicht, ob jetzt noch große Spenden kommen. Vielleicht gibt es als Reaktion darauf eine Spende, dass jetzt wirklich Leute das problematisch sehen.
100 Gründer tun sich zusammen.
Ich glaube, man wäre da vorsichtig inzwischen. Obwohl, wie gesagt, soll jeder machen, was er will. Ich glaube nicht, dass noch relevante Spenden kommen, aber das kann natürlich sein. Was ich spannend finde, ist, dass die Parteien, also bis vor kurzem war ja so der Slogan, dass alle irgendwie ihr eigenes geiles Klimaprogramm haben. Inzwischen wird da wieder ein bisschen weniger über Klima geredet. Sowohl bei FDP als auch bei Rot als auch bei FDP. Also sagen, wenn die wichtigen Themen nennen, dann ist das nicht immer mehr ganz, ganz vorne mit dabei. Das kann sich ja nochmal ändern.
Hast du dir Zerstörung Teil 2 Klimakatastrophe schon reingezogen?
Ehrlich gesagt, nein. Nee, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es sozusagen in meiner To-Do-List, aber ich habe eine relativ eng getaktete Woche bis jetzt noch und ich will Freitag in Urlaub. Das heißt, vielleicht höre ich es tatsächlich erst oder sehe es erst im Urlaub. Ich habe auch schon viel darüber gehört und habe es dringend vor mir anzuhören. Was hast du denn gelernt? Willst du jetzt schon Hörer mit Klimaideologie vergraulen?
Nein, wir sind ja, die Hälfte ist ja schon durch. Aber ich fand es besser als Video 1. Auch überraschend wieder zu sehen, wie eng dann doch Politik und Wirtschaft zusammen ist. Also eigentlich müssten doch Zahlungen von Energiekonzernen oder generell müssten doch Politiker keine anderen Einkünfte haben. Oder findest du es in Ordnung, dass du als Politiker das gleiche Gehalt nochmal bekommst von einem RWE?
Wenn du die Frage so stellst, möchte man natürlich intuitiv Nein sagen. Die andersrum gefragt, möchtest du, dass ein Anwalt nie Politiker werden kann oder seinen Job für immer aufgeben muss oder ein Immobilienmakler oder ein Bauer? Also sollen wir keine Bauern und Lehrer im Parlament haben, weil die sofort ihren Job aufgeben?
Nee,
also als Lehrer schaffst du es wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja Leute, die sind Unternehmer und du kannst ja nicht sagen, dass Leute, die Unternehmer sind, müssen sofort ihr Unternehmen verkaufen, ihren CEO-Posten niederlegen, damit sie im Bundestag dürfen.
Also, ja, aber du kannst ja so regeln, dass alles, was du nicht bis zu Tag 1 gemacht hast, so solltest du danach vielleicht jetzt erstmal nicht machen. Oder ja, du müsstest...
Also, genau, man kann sagen, dass du keine Beratungsangestelltenmandate ist kompliziert. Ich weiß nicht, ob es eine gute Lösung dafür
gibt. Bei den guten Gehältern finde ich es nicht kompliziert. Du hast es ja auch als normaler Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wenn du dann sagst, okay, ich möchte jetzt einen Freelance-Job an der Seite machen,
Aber die Gefahr ist doch, dass du dann nur anbieten. Kevin Kühnerts im Parlament, also nur Berufspolitiker im Parlament hast, die das irgendwie als finanziellen Aufstieg nutzen. Und dass ein Unternehmer sich dann gar nicht mehr in den Bundestag setzt, weil er denkt, sozusagen ab jetzt muss ich auf Gehalt verzichten und auf Verantwortung, Posten, Nachfolge, was weiß ich. Ich verstehe genau, was du meinst. Und intuitiv spüre ich das genauso. Aber ich habe mich schon nicht unheimlich viel damit beschäftigt, aber zumindest die gleiche Frage gestellt. Und ich denke immer, ich will eigentlich, dass gewisse Leute ihren Beruf weiterverfolgen können und trotzdem in den Bundestag gehen. Zu einem gewissen
Maß. Ja, da bin ich bei dir.
Ja. Aber was natürlich komisch ist, ist, wenn jemand, der, sagen wir, jahrelang Lehrer war und auf einmal, irgendwie Senior Counsel irgendwas bei InnoG ist oder so. Also auf einmal sozusagen in kurz unter Beirat oder kurz unter Aufsichtsrat eingesetzt wird für seine angebliche Kompetenz in irgendeinem Thema oder ihre. Das ist natürlich kompliziert. Ich habe es noch nicht gesehen, ich schaue es noch mal an. Aber dann, wen das interessiert, dem würde ich immer den Twitter-Account von Abgeordnetenwatch und Lobby Control. Da gehen übrigens ein Teil meiner Spenden hin. Und die ist ja noch mehr.
Auf YouTube hat das Ding jetzt fast 3 Millionen Aufrufe. Hättest du erwartet, dass sowas auch in den Tagesthemen oder in Nachrichten platziert wird?
Oh, das sind die schweren Debatten.
Schon mal ein bisschen proben.
Andersrum gefragt, wenn rechte Influencer 3 Millionen Views auf sein Video kriegt, zum Beispiel aus Russland, würdest du dann sagen, dann mussten die Tagesschau das unbedingt zeigen, allein weil YouTube genug Impressions dafür generiert hat?
Nein.
Ja. Ist das auch darauf? Da würde ich intuitiv würde ich natürlich sagen, ja, aber ist jetzt die Aufgabe, also ich denke, die Aufgabe der Tagesschau ist, die Ereignisse des Tages irgendwie zu verlängern oder zu verbreiten, sodass sie in der breiten Masse zugänglich sind. YouTube ist prinzipiell fast jedem Menschen zugänglich. Sozusagen, die können da selber drauf kommen. Bei 3 Millionen kannst du davon ausgehen, dass jeder jemanden im Bekanntenkreis hat, der das vielleicht gesehen hat. Natürlich würde ich gerne, dass möglichst viele Leute dieses Video sehen. Das würde mich freuen. Sehe ich das als Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? I don't know. Ist zumindest keine einfache Frage. Und wie gesagt, du musst dir halt immer auch die Gegenfrage stellen, so wäre es jetzt nicht was du cool findest, sollte es dann bloß, weil es viel gesehen wird, verlängert werden in die öffentlich-rechtlichen?
Ja, gut, aber also es gibt
ja. Und dann heißt es halt sowieso wieder, das Staatsfernsehen macht jetzt grüne Propaganda. So, das ist nämlich definitiv, was du hättest, wenn es andersrum wäre.
Ja. Und, ja, gut.
Ich meine, wo willst du die Grenze ziehen? Sagen mal, es wären jetzt nicht, also tun wir erstmal so, als wären das nicht 3 Millionen gewesen. Wo wird das relevant für die Tagesthemen? Liegt das an der Haarfarbe oder liegt das am Medium, am Thema, sozusagen, wo sollen die sagen, wir finden das jetzt relevant? Ich meine, die Entscheidung müssen sie bei anderen Sachen auch treffen, ob die relevant sind oder nicht. Und wenn du es an der Viewerzahl oder dem Engagement oder dem Wirbel, dass das aufwühlt, misst, dann musst du dich halt fragen, ob du das Gleiche machen würdest, wenn es irgendwie jemand
macht, dessen
Wirbel, Meinung dir nicht gelegen ist.
Naja, aber jetzt mal, würdest nicht den Wirbel rausnehmen? Also jetzt, weil es gibt ja diese verschiedenen Tunnel, in denen du in verschiedenen sozialen Medien abtauchen kannst. Dann wird das eine geht dann irgendwie Richtung Aluhut und das andere geht irgendwo anders hin. Und würden, wenn jetzt in den Nachrichten sich da ein ab und zu mal etwas reinkommen würde, was halt auf den Netzwerken trendet und halt nicht in einen von diesen Rabbit Holes ist, in dem man eigentlich nicht landen würde, würde das nicht irgendwie Sachen ein bisschen besser erklären oder ein bisschen...
Verstehe ich auch die Frage. Und wer trifft die Entscheidung, was ein Rabbit Hole ist und was von gemeinschaftlichem Interesse ist? Also ein Redakteur muss immer solche Entscheidungen treffen. Aber ja.
Am Ende öffnet es die Augen und du kannst ja, je nachdem, was du in den Nachrichten siehst, du kannst ja links und rechts dir überlegen, ob du da tiefer einsteigen möchtest.
Und dann aber werden unsere Nachrichten und wird das Fernsehen dann nicht noch mehr zum Twitter-Vorleser und YouTube-Verlängerer? Das
Ja,
so ist dann die Souveränität der Medien. Also es ist ja jetzt schon so, dass als Trump noch an der Macht war, da waren die Nachrichten ja teilweise 50% Tweets von anderen Leuten vorlesen, was gerade sehr gelegen wäre eigentlich. Aber also ich finde
es schwer zu sagen. Gibt es einen Tweet, den du jetzt vorlesen würdest heute? Nein.
Ich fand, möchtest du einen vorlesen?
Nee, mach du.
Ich weiß nicht, ob wir den...
Nein, das machen wir nicht.
Der Nutzer wollte letztes Mal nicht, dass das vorgelesen wird, öffentlich verlesen wird. Aber es gibt einen sehr guten Tweet, den ich heute retweetet habe, unter pip-.net. Ihr könnt ja selber mal raten, welcher das ist. So.
Ja, ich würde mir wünschen, dass du so kreativ twittern könntest.
Ja, ich bin beeindruckt.
Gut. Du schaffst das.
Ich werde mir mehr Mühe geben in Zukunft. Es gibt viele Leute, die unzufrieden sind mit meiner Twitter-Performance.
In der Zwischenzeit.
Es ist schwer, allen gerecht zu werden.
In der Zwischenzeit erklär mir doch mal bitte, wer Jim Simmons ist.
Jim Simmons kannte ich tatsächlich, trotz Interesse in dem Gebiet, bis vor kurzem nicht, aber der Florian Adomeit von Ohne Aktien wird schwer. Der sogenannte Cashflow hat mich darauf hingewiesen. Also da hatten wir die Debatte, dass man den Index nicht schlagen kann auf lange Zeit. Und es gibt aber einen Mathematiker-Opa, der das immer in 40 Jahre geschafft hat. Der hat es geschafft, seit 1988 im Schnitt 40% im Jahr zu erlösen. Was beeindruckend ist, logischerweise. Also wenn wir wissen, dass die Märkte irgendwie 7-11% so schwanken. Das war ein Mathematiker, der bei der NSA gearbeitet hat, als irgendwie Dechiffrierer, Kryptograf, also Verschlüsselungstechniker oder Theoretiker. Bis 1988, dann hat er Renaissance Capital gegründet, einen Hedgefund. Und was die gemacht haben, ist, dass sie subtile Anomalien in Preisdaten genutzt haben. Also letztlich haben sie sehr früh Machine Learning eingesetzt. Die haben geschaut, können Modelle die Aktienkurse voraussagen? Und dann würde man normalerweise mal rausfinden, nee, können sie nicht, weil die Märkte sind effizient, alle Informationen sind eingeschlossen, weil alle die gleichen Modelle nutzen oder ähnliche Modelle nutzen. Und es reicht ja auch, wenn einer bessere Informationen hat, weil durch dessen Nachkaufen werden die Märkte dann wieder effizient. Und er hat aber doch anscheinend ein paar Signale gefunden. Der hat das genauso gemacht, wie man heute Machine Learning aufsetzen würde. Er füttert sozusagen verschiedene Input-Vektoren, also irgendwie Kurs, Tageszeit, Wetter, Monat, Börse, an welchem Börsenplatz, wie ist das Makroklima, in welchem Land, welche Währung, keine Ahnung. Alles, was du dir vorstellen kannst als Signale. Und er sucht dann, welche im Nachhinein so schienen, als würden sie den Kurs statistisch signifikant beeinflussen, im Sinne von, dass sie es in der Zukunft, also wenn ich es historisch anwenden würde, hätte ich damit den zukünftigen Kurs predikten können, also voraussagen können. Und sagen, das muss jetzt nicht mal perfekt voraussagen sein, sondern an der Börse reicht es ja, wenn du 54% triffst und nur 46% verlierst, dann hast du ja schon Edge über den Markt. Sozusagen, wenn du musst es ja gar nicht perfekt voraussagen können, du musst nur besser als 50-50 landen. Und er hat eben anscheinend Datenpunkte gefunden, also er hat insgesamt 100 Mathematiker oder PhDs eingestellt, hat offensichtlich Datenpunkte identifiziert, die andere nicht genutzt haben und darauf sozusagen Early Machine Learning angewendet und hat dann so prädiktive Module gebaut, die sozusagen mit historischen Daten geschätzt haben, hätte ich diesen Kurs voraussagen können. Und wenn ja, dann hat er sie sozusagen auf die Zukunft angewendet und hat damit 40% mehr. Also er lag einfach öfter richtig, als er falsch lag. Und das hilft dann sehr, den Markt auszuperformen. Und schätz mal, wenn du vor 40 Jahren $1 angelegt hättest, also ein kleiner, hör auf zu rechnen. Glückler, du bist so ein Cheater, ey. Glückler tippt gerade im Computer und denkt, er sieht's. Ich merk's nicht mal.
Halte die Hände hoch.
Ich gebe dir sogar einen Tipp. 40% heißt Verdopplung alle 2 Jahre.
1 Million.
Du hast nachgerechnet, oder?
Nee, habe ich nicht.
Aus einem Dollar?
Ja.
Es sind 700.000, aber ich glaube, jetzt du hast beschissen.
Nee, habe ich nicht.
Ich glaube, du kannst aber sehr schnell.
Ich habe gerade geguckt, wann der 22. August ist. Aber darüber sprechen wir gleich nochmal.
Wann der 22. Ja, also sagen, du kannst halt sagen, es sind 40% in 40 Jahren oder eben 2 hoch 20, weil es eine Verdopplung alle 20 Jahre ist. Ja, genau. Oder, nee, 20 Mal eine Verdopplung. Und das sind 700.000, die du aus einem Dollar gemacht hast. Das ist schon krass. Der Spannende ist, der hat seinen Hedgefund dann irgendwann oder seine Company aufgeteilt in den sogenannten Medallion Fund. Das ist der, wo nur noch er und seine eigenen Mitarbeiter anlegen durften. Und zwar, weil, so wie auch in der VC-Welt, du könntest kein 2 Milliarden Seed Fund machen, weil sozusagen es nicht genug Seed-Möglichkeiten gibt. Oder du würdest den Markt selber beeinflussen, wenn du so viel Geld Seed Stage, also würdest die zukünftigen Renditen eigentlich schlechter machen, wenn du so viel Geld in Seed Stage reindrücken würdest. Und mit seinem Modell ist es ja eigentlich das Gleiche, dass nämlich, wenn du diese Preisdifferenzen ausnutzt, dann veränderst du in dem Moment ja den Preis. Also du siehst irgendwie irgendeine Commodity, also keine Ahnung, Zinn, kostet gerade 0,5% weniger, als es kosten sollte nach deinem Modell. Und in dem Moment, wo du es nachkaufst, also irgendwie ein paar Millionen Tonnen Zinn am Optionsmarkt kaufst, dann veränderst du ja schon den Kurs. Und je näher du dann an das eigentliche Optimum oder wo der Kurs hin sollte normalerweise rangehst, desto kleiner wird ja auch deine Gewinnmarge im Idealfall. Und deswegen wusste er eigentlich, er kann nur ein paar Milliarden effektiv oder effizient deployen am Markt. Und deswegen hat er gesagt, er macht 3 Publikumsfonds, sozusagen, die auch irgendwie ein bisschen besser traden als der Rest wahrscheinlich. Aber der Medallion Fund, der diese 40% gemacht hat, da darf er eigentlich nur selber mit traden. Und warum wir das heute behandeln, das nochmal aktuell geworden ist, ist, weil der IRS, der Internal Revenue Service, sozusagen die Steuerstasi, würde die Bild sagen, die Steuer-Collection-Behörde in den USA, hat rausgefunden, eine der Secret-Source-Ingredienzien ist Tax Avoidance. Also die müssen jetzt 7 Milliarden, also allein 6,8 Milliarden an unbezahlten Steuern nachzahlen. Also das ist schon eine relevante Summe. Also er selber ist 25 Milliarden schwer. Und sozusagen die Investoren in dem Fund müssen jetzt 7 Milliarden an Steuern nachzahlen, ohne Strafen. Also es ist nur die Steuernachzahlung, die irgendwelche Strafen und Zinsen kämen noch dazu. Und zwar, was sie gemacht haben, ist, dass sie langfristige Capital Gain Steuern bezahlt haben auf kurzfristige Geschäfte. Also du musstest zu der Zeit auf kurzzeitige Optionskontrakte oder Daytrading oder kurzzeitiges Traden mehr Steuern zahlen als aufs langfristige Halten von Aktien. Und sie haben ein Konstrukt genutzt, um es den Anschein zu erwecken, dass sie diese Kontrakte länger halten, als eigentlich der Fall war. Deswegen müssen sie das jetzt nachzahlen. Also ein Teil dieser exorbitanten Performance war einfach, dass sie keine Steuern bezahlt haben. Das wird jetzt ein bisschen aufgelöst. Und dann müsste man das eigentlich nochmal neu berechnen.
Also gibt es jetzt tatsächlich niemanden, der den Markt hier geschlagen hat.
Ja, ich befürchte, den Markt hat er trotzdem noch geschlagen. Aber the secret ingredient ist Fraud. Nee, nicht Fraud, ist Tax Avoidance. Der war übrigens auch in den Paradise Papers drin. Und zwar hatte der den Lord Jim Trust auf den Bermudas, wo allein 8 Milliarden drin lagen. Zufällig sehr nah an der Summe dieser Tax Avoidance, die da in Bermudas rumlagen. Genau, also aber er hat letztlich eine Zeit lang bewiesen, dass die Märkte eben nicht effizient sind. Was man sich halt fragt, ist, also 100 PhDs, ein paar Mathematiker oder auch einen genialen Mathematiker, man würde denken, dass auch ein Goldman Sachs oder Morgan Stanley oder keine Ahnung, das eigentlich hinbekommen. Das heißt, ich halte es fast für unwahrscheinlich. Also ich frage, also das Lustige ist, Bernie Madoff war ein ähnliches System, ne? Also der hat nur das Gleiche erzählt, konnte es aber nicht tun. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es bei Jim Simmons alles nicht stimmt. Der wirkt schon schlau und ehrlich. Aber 40% ist echt eine krasse Outperformance über 40 Jahre. Und du würdest dir annehmen, dass eine gewisse Waffengleichheit herrscht. Also vielleicht war er früh dran mit dem Machine Learning. Vielleicht hatte er die brillantesten Mathematiker am Anfang. Aber natürlich versucht jede Investmentbank, die irgendwie oder auch ein BlackRock oder was weiß ich, die irgendwie zig Milliarden verwalten, würden ja versuchen, das Gleiche zu machen. Und es ist schon krass, dass die Anomalien in Märkten oder Ineffizienzen in Märkten nicht finden, die er und sein relativ kleines Team finden konnte. Deswegen bin ich gespannt, ob man bei der Story nicht noch mehr findet. Ansonsten müsste er eigentlich als der, also der müsste den Warren Buffett und was weiß ich alles in Schatten stellen. Also mit diesen 40 Jahre 1 zu 700.000 Dollar stellt man alles andere. Das wird, vielleicht wird das noch jemand anders schaffen in Zukunft. Wer weiß.
Wahnsinn. Wie würdest du dich fühlen, wenn du 2005 mit deinem Roommate ein Startup gründest und dann 2006, ein Jahr später, das Ding für 10 bis 20 Millionen verkaufst, was ja ziemlich viel Geld ist für junge Typen, die das mehr oder minder aus der Dorm-Room gegründet haben, und dann Jahrzehnte fast später das für 15 Milliarden an die Börse geht.
Mhm.
Würdest du denken, ich habe damals alles richtig gemacht? Würdest du dir ausrechnen, wie viele Anteile du noch haben würdest? Was denkst du, wie viele Anteile würdest du noch haben, wenn du durchgehalten hättest, ein paar Finanzierungsrunden und so weiter?
Ja, also durchrechnen würde ich das auf jeden Fall alles, glaube ich. Das wäre Quatsch, das nicht zuzugeben. Ich würde natürlich aber trotzdem auch versuchen, mich möglichst nicht darüber zu ärgern. Wenn du die 10 Millionen richtig gut angelegt hast, bist du ja auch vielleicht nah daran, naja, schwer. War das bei Reddit so?
Ja, bei Reddit war das tatsächlich so.
Die haben Condé Nast verkauft, glaube ich, ne, an Playboy Publisher.
Genau, die haben Wired auch gehabt oder haben Wired und haben das damals verkauft. Das war eins, die waren mit im ersten Y Combinator und haben dann relativ schnell verkauft, haben noch gemerged mit jemand anders. Und ja, dieser, wer immer draußen zu sehen ist, ist Alexis, der auch mit Serena Williams verheiratet ist, und bei dem steht tatsächlich auf Wikipedia, dass er 70 Millionen wert ist. Da hätte ich gedacht, wäre ein bisschen mehr drin. So 2019, wahrscheinlich durch den Corona-Boost hat er sich auch vervierfacht oder so. Und die Jungs sind aber wieder zurückgekommen. Also wahrscheinlich haben die schon einigermaßen ganz gute Deals gemacht. Weil es ist schon ähnlich wie UiPath, die sehr, sehr lange irgendwie sehr Bootstrap gefahren sind, haben die auch scheinbar das so gemacht, weil eine richtige erste Finanzierungsrunde gab es erst 2014 wieder, wo dann auch ein Mark Andreessen und ein Peter Thiel und Snoop Dogg, wer kennt die nicht, rein investiert haben, mit einer 50 Millionen Finanzierung so. Und ja, jetzt, wie viel Zeit verbringst du auf Reddit?
Nicht allzu viel. Ich glaube, weil wenn ich wieder anfange damit, dann verliere ich ganz schnell ganz viel Zeit.
Wieso wieder anfangen?
Ist eine gute Mischung aus Humor und Information auf jeden Fall, prinzipiell.
Er ist auch so die 7. meistbesuchte Seite in den US, unter die 19. weltweit, wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen mehr.
Inklusive Porn?
Gute Frage.
Von den
so tief habe ich natürlich nicht reingeschaut. Ja. Und ich bin immer wieder überrascht, wer alles dann tatsächlich auf Reddit irgendwelche Subreddits, also irgendwelche Unterforen hat und sich da amüsiert oder informiert.
Ja, ist, glaube ich, die niedrigschwelligste Form, ein Forum aufzubauen, zusammen mit Facebook-Gruppen.
Und wieso haben, also, aber jetzt so, Forum war doch so SEO-Zeug, so, da hat man doch immer irgendwelche Links runtergeschrieben. Wieso ist Reddit das Forum gewesen? Also, wie konnten die sich da positionieren? Hast du da irgendeine Idee? Waren die anderen, hätte es nicht irgendein anderes Forum auch sein können, oder haben die irgendwie geschaut, dass sie das so bauen, dass es mehr Community ist?
Ich glaube, weil sie dem Nutzer relativ viel Freiheiten geben, oder den Nutzern und Nutzerinnen, weil es relativ wenig Werbebelastung hatte lange Zeit. Weil du, wenn du dein eigenes Subreddit machst, sich das dann sehr branded und eigen anfühlt, glaube ich. Also hast das Gefühl, du ownst deinen Space. Das ist eigentlich die, glaube ich, die USP, dass im Vergleich zu Facebook hast du mehr das Gefühl, also deine Facebook-Gruppe fühlt sich irgendwann nicht so an, als wenn du die noch wirklich besitzt oder steuerst, weil du auch die Sichtbarkeit nicht steuern kannst. Und ich glaube, das ist bei Reddit anders, dass du hast 100% der Sichtbarkeit in deinem Subreddit. Das fühlt sich trotzdem sehr als Community an. Hat, ich glaube, wenig so, also das, die Nutzer, die da drin sind, sind highly engaged. Also wahrscheinlich täglich drin. Und es gibt wenig so mal so Nutzer. Es ist auf jeden Fall nerdy, glaube ich. Was problematisch für die Monetarisierung ist. Also sie machen, du hast gesagt, dass sie ein IPO angekündigt haben. Die machen 100 Millionen, haben im letzten Quartal, im Juni-Quartal 100 Millionen Umsatz gemacht mit Werbung. Also wir wissen, die Werbemärkte laufen gut, aber die haben damit ihren Umsatz verdreifacht, plus 192% im Vergleich zum Vorjahr, glaube ich. Das heißt, die Werbung läuft gut, aber 100 Millionen mit 52 Millionen DAUs, also Daily Active Users. Das heißt, der APU pro Quartal liegt mit $2, wenn ich mich nicht irre, unter Pinterest und unter Snap, unter jedem anderen Netzwerk, was wir eigentlich kennen.
Gut, ist auch nicht so schön wie Pinterest und Snap und so.
Ja, also es ist die Audience, die am stärksten werbeblind ist. Was ganz lustig ist, weil dadurch kannst du auf Reddit einige der kreativsten Werbung beobachten, sozusagen, weil wenn du da auf Klickrate und Aufmerksamkeit bekommen willst, dann musst du echt schlau sein.
Ja, also um die Leute auszutragen. User haben auch den, also viele Reddit-User haben auch Adblocker und alles drin. Das liest man auch öfters.
Genau, genau. Also es ist eine vollkommen werbeblinde Audience eigentlich, aber dafür mega treu. Viele Impressions pro Nutzer wahrscheinlich. Da wiederum wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass die Impressions pro Nutzer pro Monat höher sind als bei einem Facebook, vielleicht nicht höher als ein Instagram. Ja, das sind schwer, die Impressions zu messen, glaube ich. Aber. Oder die Time in App ist wahrscheinlich, schwer. Spannend, würde ich mir eigentlich gerne mal anschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Time in App relativ hoch ist, im Vergleich zu Facebook auf jeden Fall.
Und die haben im August 2021 haben sie jetzt nochmal 700 Millionen bekommen auf einer 10 Milliarden Bewertung. IPO Anfang nächsten Jahres wurde jetzt irgendwie mit 15 Milliarden Valuation angekündigt. Richtige Zahlen gibt's ja nicht.
Na, du hast diese 100 Millionen Revenue im Quartal. Kannst jetzt irgendwie Run Rate 400, 500 Millionen vielleicht draus machen, nächstes Quartal. Und dann hättest du ein Sales Multiple von 30. Das ist schon sportlich. Also Pinterest zum Vergleich liegt bei 15, glaube ich. Ich kann schnell nochmal Snap checken, was deren Sales Multiple ist. Also ich würde jetzt Werbenetzwerke normalerweise nicht auf ein Sales Multiple. Oh, Snap ist bei 36. Und wächst in Anführungsstrichen nur mit 116%. Demzufolge wäre Reddit relativ günstig. Also, wenn ich die für 15 Milliarden kriegen würde, würde ich, glaube ich, mir eine Aktie kaufen. Ich glaube, du hast eine gute Chance, dass das jetzt zumindest nicht schrumpft, dass sie bei der Vermarktung noch effizienter werden. Die haben, glaube ich, gerade erst programmatisches Advertising eingeführt oder werden bei der Monetarisierung noch besser.
Also und ist das du hast auch so ein Craigslist-Kandidat, der dann seine eigenen Portale in die eigenen Verticals baut?
Ja, aber ist das nicht das Schlaue, dass sie eigentlich komplett vertikalisiert sind? Also es sieht ja irgendwie ein Reddit für ein Computerspiel, sieht ja ganz anders aus wie als Wall Street Bets zum Beispiel, wahrscheinlich das populärste Subreddit gerade, als irgendwelche so 4chan-artigen Reddits oder Anime oder was auch immer. Ich glaube, der Trick ist, dass sie vielleicht deswegen unverticalizable sind, wenn man so will, oder was denkst du?
Ja, guter Punkt. Ich bin überhaupt kein Nutzer, ich philosophiere nur.
Also hast du noch nie, dann kannst du es vielleicht nicht nachvollziehen. Aber das ist eine spannende Frage. Dann kannst du es vertikalisieren, dann würde ich sagen, nee, vielleicht ist genau das die Stärke, warum es das nach fucking 20 oder 15 Jahren noch gibt. Weil sich jeder schon wie im Vertical fühlt. Also ich glaube, es gibt unheimlich viele Nutzer, die nur ein oder zwei Subreddits nutzen, zum Beispiel, die nur für ein Computerspiel oder für einen Cosplay oder für ein Thema dort sind. Und das ist vielleicht die Stärke. Das heißt, du hast gar keinen Grund, die Community woanders aufzumachen, sondern eigentlich ist Reddit genau die Heimat, die es auch ewig bleiben kann. Das ist vielleicht ganz gut. Und sagen, wenn du jetzt sagst, Snap kriegt ein, was habe ich gesagt, 36er Sales Multiple bei 120% Wachstum. Und wahrscheinlich ist es weniger profitabel, weil wenn du durchrechnest, Reddit hat angeblich 1400 Employees. Wir geben denen jetzt mal 200.000 Gehalt im Schnitt. Das ist einigermaßen generös, glaube ich, selbst für dortige Verhältnisse. Dann sind es 300 Millionen Kosten. So, wir haben, also Personalkosten. Ich würde jetzt sagen, die haben noch ein bisschen Software-IT-Cloud-Kosten, sicherlich. Ich glaube, die haben sehr beschränkte Marketingausgaben, würde ich vermuten, aber wahrscheinlich unterschätze ich das wieder. Aber ich habe noch nicht
geredet. Guck doch mal outside in, ist doch bestimmt alles organisch, was da reinkommt.
Ja, genau, paid Marketing machen die nicht. Also, was sind deren Kosten? Außer Personal. Ich würde sagen, zwei Drittel sind Personalkosten. Also wahrscheinlich sind sie entweder break-even oder machen schon Geld. Und dann finde ich sie eigentlich fair bewertet. Plus du hast die random Chance, dass die Wall Street Bets Community Reddit zur neuen Meme-Aktie erklärt und sagt, let's take this to the moon. Und warum 15 Milliarden, wenn es auch 100 Milliarden sein können?
Dann wird die Reddit-Aktie die Aktie, die dann den ganzen
dann ist wirklich es Full Circle.
Ja. Stell dir vor, so 10 Aktien geht die komplette Liquidität raus und alle ziehen auf Reddit.
Ja, also ich würde, also spekulativ, ne, ich würde da niemals mehr als 1% reingeben, aber wenn ich das zeichnen könnte beim Börsengang oder am ersten Tag verkaufen könnte, könnte ich mir vorstellen, wenn der Preis jetzt nicht deutlich hochgeht. Und wie gesagt, es scheint sehr resilient zu sein. Also es spricht ja auch, also wenn Condé Nast dich nicht kaputt gemanagt bekommt, dann und du nach 15 Jahren immer noch lebst, dann würde ich sagen, das ist schon eigentlich ganz cool. Würde ich annehmen.
Haben wir mittlerweile Zahlen von UiPath?
So, Earnings Release, dann trage ich das gleich mal ein. Das lädt so lange. Warum lädt das so lange? Die Investor Relations Seite von UiPath ist sehr langsam.
Hat das schon mal jemand analysiert? Loading-Zahlen von Relations Investoren-Seiten.
Also es sieht schlecht aus, würde ich behaupten. Also die Umsätze sind auf jeden Fall im License-Bereich weiter runtergegangen, im Maintenance-Bereich leicht hochgegangen. Damit lustig, dass sie wieder User im Sheet sind. Ey. Die Leute versuchen wirklich rauszufinden, worüber wir reden im Podcast, bevor wir... Also der Umsatz ist bei 195, das heißt, er ist nicht über 200 gegangen, was ich gesagt habe, was eigentlich ganz gut wäre. Das heißt, das Wachstum ist jetzt auf 40% runtergegangen. Ich mache jetzt mal schnell die anderen Zahlen fertig, aber ich würde vermuten, das wird sehr negativ aufgenommen, dass die Topline, also Topline sagt man zum Wachstum, weil das Total Revenue eigentlich die erste Zeile im Income Statement ist. Das müsste für Enttäuschung gesorgt haben, zumindest hätte ich das befürchtet. Nicht vorhergesehen wäre falsch, aber ich hatte Angst davor. Total Cost of Revenue, ich habe hier einen Fehler gemacht. Wo ist der Fehler?
Also auf meiner Yahoo Finance App steht jetzt hier After Hours -7%.
Das solltest du nicht sagen, ich wollte schätzen. Also ich wollte nämlich, ich hätte gesagt, ich würde sagen, dass sie entweder knapp zweistellig oder hoch einstellig verlieren. Also das Revenue ist, die Topline ist eine Enttäuschung. Ich kann mich jetzt hier noch kurz quälen. Die OPEX mit reinzurechnen und dann den operativen Gewinn und den Cashflow mir noch anzugucken. Dann kann ich dir auch noch was zur Rule of 40 und zur Profitabilität sagen. Sekunde, jetzt brauche ich nur noch den Cashflow. So, dann sind wir bei der Rule of 40 bei weniger auf jeden Fall. Uiui, 28.
Cool.
Was passiert ist, ist, die Cashflow-Margin ist von 9,4 auf 12,0 runtergegangen. Das Wachstum hat sich von 65 auf 40% verflacht. Dadurch bricht die Rule of 40 natürlich brutal ein. Doppeltes Problem, die Kosten sind nicht, wie ich gesagt habe, im besten Fall auf, also entweder gab es weiter Stock-Based Compensation, das kann ich jetzt, wenn ich das schon ordentlich mache, dann kann ich das auch schnell noch... Also Sales und Marketing war noch nur noch ein Viertel Stock-Based, also ist runtergegangen. Die Entwickler haben immer noch ordentlich bekommen und General Admin auch. Also es gab weiterhin Stock-Based Compensations, aber sie wurden weniger. Die OPEX sind aber nicht auf 200 Millionen runtergegangen, wie ich empfohlen hätte, aber das kann man ja nicht beeinflussen. Dadurch hat sich die Profitabilität verschlechtert, damit auch der Cashflow und eben das Topline-Wachstum fehlt. Das ist das Hauptproblem. Ich würde eher sagen, die können auch zweistellig verlieren. Also wenn sie jetzt -7 sind, kannst du ja mal gucken, haben sie sich weiter verschlechtert schon? Ich kann gerade nicht.
Nee, nicht wirklich.
Also ich würde behaupten, es geht noch weiter runter und auch zu Recht. Also ich bin leider nicht über, obwohl ich sozusagen dem EU-Unicorn es natürlich gönnen würde. Aber also A sind die Zahlen wirklich sehr inkonsistent und schwer zu interpretieren. Und sozusagen jetzt, wo diese Klarheit erstmal besteht, sieht es echt nicht gut aus. Die sagen very strong momentum, aber ich gucke, haben sie den Outlook verändert? Financial Outlook. Ich sage nicht, wie es vorher war. Müsste man jetzt nochmal gucken. Ich gucke nochmal schnell, was die Analysten sagen. Das war übrigens brutal. Das haben wir letztes Mal vergessen zu sagen, beziehungsweise ich habe das vergessen zu sagen. Das C3 AI hat erstaunlich gute Analysten-Reviews. Also die müssen alle blind sein. Da bin ich ja sehr kritisch. Für UiPath, Summit Insights sagt Cell, Wells Fargo sagt gleichgewichtig, ABC gleich, also Sector Perform heißt, dass sie wie ihr Markt performen. Oppenheimer auch, Needham sagt kaufen, Morgan Stanley equal weight, Mitsuhu sagt buy, JP, also die meisten sagen neutral, ein paar sagen outperform. Ich würde sagen, ja, nicht sell, aber underperform. So, weiß nicht, ob man die jetzt abstoßen muss, aber so die Growth Story hat jetzt auf jeden Fall einen Knicks. 40% ist jetzt auch kein schlechtes Wachstum. Aber irgendwie müssen sie, also vielleicht kriegen sie ja so ein Hockey-Stink hin wie Palantir, dass sie halt so ein bisschen Schwung holen und dann hinten raus doch noch kommen. Für Casey Wood jetzt erstmal nicht so geil, dass sie sich da vollgeladen hat, mit dem Kram überlässt. Wird
morgen bestimmt announcen, dass sie nachkauft.
Ja, das würde ich jetzt nicht machen. Also, ich weiß nicht, das fände ich jetzt spannend zu wissen, wie viel Conviction hat die. Also sagt die, das ist kurzfristig Voting Machine und wir investieren langfristig in den TAM und behält das oder kauft sogar nach. Das wäre ein krasses Zeichen von Confidence. Dann würde ich die Aktie halten und würde ich jetzt nicht schon mega viele Gewinne eingefahren haben, sodass ich irgendwas steuerliche Gründe gebe, aber ich würde die jetzt normalerweise abstoßen, wenn ich sie hätte. Aber das, ihr habt den Disclaimer gehört und sollte ihn nochmal lesen, doppelgänger.io/Disclaimer. Wie gesagt, das kann natürlich ein Turnaround geben immer, aber das, was ich als Mindestmaß für was ich wichtig gehalten hätte für die Aktie also am Anfang der Sendung gesagt habe, haben sie definitiv krass verfehlt und deswegen bin ich skeptisch.
Und zum Abschluss?
Ich habe noch News, und zwar Shopee. Du weißt noch, was Shopee ist, ne? Die Plattform von SEA Limited in Südostasien.
Eine deiner Superaktien.
Genau, eine meiner Lieblingsaktien. Also nicht nur meiner, ne? Auch da ist, weiß nicht, ob Casey Wood drin ist, aber der Bit Capital ist auf jeden Fall relativ stark da auch investiert, oder war es zuletzt. Das ist die Shopping-Plattform, die mit Alibaba in Südostasien konkurriert. Gehört zu SEA Limited, die wiederum neben Shopping oder E-Commerce auch noch Gaming und Fintech machen. Und da hatten wir schon berichtet vor kurzer Zeit, dass die, nachdem sie in Brasilien schon einen Brückenkopf hatten, in Kolumbien, glaube ich, in Südamerika angreifen, also sozusagen auf den Home-Turf von Mercado Libre expandieren. Und jetzt scheinen sie eine Expansion nach Polen zu starten. Also Reuters hat heute exklusiv berichtet, dass sie die Shopee.pl sich gesichert haben und anscheinend ein Business da aufbauen. Warum in Polen?
Weil Amazon da gerade hin ist.
Na genau, also du hast eine gute, wenn du schnell bist. Amazon hat noch, also es gibt den mega starken Player Allegro in Polen. Die sind dominant, würde ich sagen. Amazon kommt gerade und die E-Commerce-Durchdringung ist insgesamt noch relativ klein. E-Commerce-Markt gesamt in Polen nutzt ca. 16 Milliarden, ein Sechstel von Deutschland. Liegt teilweise an Kaufkraft, teilweise aber auch an Durchdringung. Also ich glaube, es gibt 40 Millionen Polen, also eigentlich sozusagen an Menschen gemessen halb so viel wie wir und deutlich jünger. Von daher macht es also vielleicht gut, dass es dort nur einen verfestigten Player gibt. Und Ich finde das ehrlich gesagt bold, ne? Also die Eier oder das, wie sagt man es gut? Also das Selbstvertrauen muss man erstmal haben, dass du sagst, du als südostasiatisches Unternehmen versuchst du jetzt in Polen Fuß zu fassen und dann eventuell in Europa Expansion zu machen. Ich glaube, das hat Alibaba schon mal versucht und ist, glaube ich, kläglich gescheitert. Die hatten mal ein relativ großes Osteuropa-Geschäft, von dem, glaube ich, nicht viel übrig geblieben ist. In Indien scheinen sie auch aktiv zu werden, wo wiederum erbitterte Konkurrenz auch mit Amazon ist. Aber ich meine, der Firma geht's gut. Sie hat niedrige Kapitalkosten, weil sie ein brutal hohes Multiple haben. Das heißt, sie können sich günstig mit neuem Kapital versorgen, wenn sie welches bräuchten. Tatsächlich finanziert aber ihr Gaming-Geschäft einen Großteil des E-Commerces. Von daher bin ich beeindruckt, was sie sich trauen. Ich wäre ehrlich gesagt überrascht, wenn es erfolgreich wäre in Europa. In Südamerika könnte ich mir vorstellen, wobei Mercado Libre jetzt auch nicht wirklich viel falsch macht. Bin gespannt.
Verkaufst du?
Naja, ich glaube, also ganz ehrlich, ich sage, selbst hätten die nur das Südostasien-Geschäft, würde ich das behalten. Ich glaube nicht mega an die Expansion, aber wahrscheinlich ist es kriegen die es relativ kapital. Also die arbeiten jetzt mit der polnischen Post zusammen oder mit DPD und Innenpost sozusagen für die Logistik. Das heißt, sie bauen jetzt noch keine eigene Logistik auf, nach meinem Verständnis. Das heißt, es wird eine relativ kapitaleffiziente Expansion erstmal oder ein Markttest. Und warum nicht? Also wenn es klappt, sind die Gewinne enorm. Ja, ich wäre nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Das wäre nicht meine erste Idee gewesen. Das lässt mich natürlich fragen, sehen die nicht mehr genug Potenzial in Südostasien vielleicht? Aber eigentlich wächst der zugrunde liegende Markt in Südostasien sehr schnell. Das Problem ist, dass die Firma in der Vergangenheit mit 100% Sekunde, mit nicht ganz 100, doch 167% das ist der Entertainment-Markt. Sekunde, das Total Revenue ist 158% gewachsen. Also ja, das kriegst du natürlich allein aus der Region in Zukunft nicht hin. Das heißt, vielleicht cool, glauben sie...
Dann kommen sie ja bald nach Deutschland.
Ja, also ich meine, die wollen sich einfach nicht damit abfinden, dass das Wachstum irgendwann wieder zurückgehen wird, glaube ich. Und expandieren ganz bold. Vorteil ist, das könnte ihnen halt helfen, ihr Sales Multiple zu halten, ihr hohes. Nachteil, wie gesagt, die Erfolgschancen sehe ich nicht riesig an. Also ich rechne damit, dass sich das Multiple über die Zeit reduziert bei SEA, aber gleichzeitig wachsen sie halt da rein mit enormer Geschwindigkeit sozusagen. Wahrscheinlich wird irgendwie das Umsatzwachstum jedes Quartal 10-20% zurückgehen. Das heißt aber, der Aktienkurs kann trotzdem weiter steigen, selbst wenn das Multiple dadurch runtergeht, einfach weil sie sich so schnell verdoppeln immer noch, was nicht ewig so weitergehen kann. Du kannst nicht irgendwie 2 Milliarden Quartalsumsatz machen und dann mit 160% wachsen. Vielleicht, wenn du, ja gut, Amazon schafft das 10-fache davon, aber auch 100-fache. Na gut.
Und zum Schluss auf Twitter, man hat es wahrscheinlich gesehen, du hast dich tatsächlich dazu überreden lassen, ein Interview zu machen oder ein, was ist es, ein Duell.
Ein Dialog.
Ein Dialog. Ich habe eben versehentlich August gesagt, aber ich habe natürlich geguckt, wann der 22. September ist. Ein Mittwoch, dann hören wir dich und?
Und einen berühmten deutschen TV-Entertainer und Investor.
Oh. Und das Ganze auf OMR mit Westermeier?
Das ist der Plan. Ich gebe dem noch eine gute Chance, dass das abgesagt wird. Würde auch insofern beraten, aber ich habe selber auch nicht unheimlich viel Lust darauf, aber ich sträube mich auch nicht gegen Dialoge.
Hast du schon reinverhandelt, dass die Werbeeinnahmen an Share the Meal gehen?
Ach so, stimmt. Hätte man eigentlich machen können.
Fände ich eine gute Sache. Ja. Oder irgendeine Bildungssache oder so.
Oder als Parteispender an die Grünen vielleicht.
Oder das. je nachdem, wer das Duell gewinnt.
Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Oder an Girls Who Code oder irgendwie sowas.
Ja, könnt ihr euch ja was Schönes überlegen. Ich bin gespannt.
Es wurde schon bemängelt, dass ich zu viele Bedingungen stellen würde, weil ich darum gebeten hat, wenn wir das machen, dass bitte nicht geschnitten wird oder sozusagen nur in bilateralem Einvernehmen geschnitten wird. Das war schon zu viel Bedingungen. Habe ich jetzt gerade so durchgekriegt, aber ich glaube, hätte ich das jetzt auch noch gewollt, dann wäre es daran gescheitert.
Ja, vielleicht hört das ja jemand von OMR und kommt selbst auf die Idee.
Wir werden sehen.
Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich da nichts mit zu tun habe. Ich höre mir das gerne an.
Du müsst dein Gesicht sehen. Du, dein Gesicht sagt, du weißt 100%, dass das Autounfall wird und du bist wirklich froh, dass du nicht da sein musst.
Ich und frag
so, ausmachen kannst, wenn du nicht weitergucken willst.
Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es mal eine Live-Veranstaltung gab in Hamburg, dem Podcast gibt's auch noch, und da bin ich dann aus der Elfi rausgegangen, weil ich mir das nicht mehr anhören konnte.
Was gab's denn?
Da gab es das Duell zwischen Sven Schmidt und Frank Thelen in der schönen Elfi. Und mir war das zu aggro. Ja, ich bin gespannt, wie es ist. Ich glaube, es wird interessant. Es wird auf jeden Fall entertained. Die Community scheint sich...
Aggro wird es nicht geben,
die Community scheint sich zu freuen und ihr seid ja erwachsen und ihr werdet das schon gut machen. So, ich hoffe auf Westermeier, dass er seine Moderator-Skills rausholt. Ich habe auch gelesen, es wurde sich schon extern beworben für Moderatorenunterstützung. Mal gucken. Also ich bin gespannt. Ich würde wetten, es wird der erfolgreichste OMR-Podcast dieses Jahr.
Da gibt's ja... Das ist, die Bar ist hoch. Was war der bisher erfolgreichste, glaubst du? Ich glaube, Knossi ist immer noch Number One, oder?
Ich glaube,
vom Niveau liegen wir ja ähnlich.
ich glaube, die Marke Frank Thelen ist nicht zu unterschätzen. Also auch der Podcast jetzt am Samstag hat, glaube ich, am Sonntag hat bei OMR mächtig geknallt. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie Zahlen und dürfen die im nächsten Podcast verraten.
Ich bin so oder so gespannt.
Ich freue mich auf jeden Fall auf Samstag. Schönen Tag. Bis dann. Tschö, tschö.
Ich mich auch. Bis dann. Ciao, ciao.